Man kann bereits auf diversen Plattformen einen Prompt eingeben und es kommt ein Film raus. Das ist dann meistens eher so ein Kinderanimationsprojekt oder sowas. Aber man merkt, dass das in wenigen Jahren schon Serien sein können. Ich halte aber wenig davon an sich, weil dieser ganze kulturelle Aspekt wegfällt. Ja.
Warum Albert Bozesan wenig davon hält, wenn Personalisierung mit KI so die ganze Film- und Videobranche umkrempeln würde und jeder nur noch seinen eigenen persönlichen Film oder seine eigene persönliche Serie schaut, das ist eines der vielen Themen, die ich in dieser Folge mit ihm bespreche. Es geht grundsätzlich um künstliche Intelligenz in der Videoproduktion und was da bereits möglich ist, wie sie zum Beispiel auch das Storytelling verändert. Albert ist Creative Director AI Media bei Storybook Studios und wohl einer der fundiertesten Kenner hierzulande, würde ich sagen, wenn es um den praktischen Einsatz von KI im Videobereich geht. Geführt haben wir das Gespräch am 20. Februar, das sei der Ordnung halber noch gesagt. Und wenn ihr unter anderem wissen wollt, was Matthias Schweighöfer zu seinem künstlich generierten Abbild sagt, dann solltet ihr dranbleiben bei This is Media Now. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Über die Zukunft reden, das tun wir ja alle. Mal mehr, mal weniger gerne, würde ich sagen, je nachdem, was das Thema ist. Manchmal ist es schön, oft auch beängstigend, aber Unsicherheiten gibt's natürlich immer. Aber wichtig ist es, über die Zukunft zu reden, gerade für uns hier in der Medienbranche. Es ist wichtig, konstruktive Lösungen sich zu überlegen, mit den großen Herausforderungen dieser Zeit umzugehen. Und darüber reden wir hier im Podcast ja immer wieder. Wir reden bei den Medientagen München immer wieder darüber. Und wir reden am 1. April darüber bei Future Video. Da steckt's ja sogar schon im Namen. Das ist unser Event-Special. Dazu später am Ende des Podcasts noch ein paar mehr Infos und auch in den Shownotes, ihr kennt das. Wir wollen aber erstmal inhaltlich einsteigen heute. Wir wollen inhaltlich sprechen, was denn diese Zukunft so bereithalten könnte. Und heute geht's um Videoproduktion und künstliche Intelligenz und was da so die Möglichkeiten sind, wo wir da vielleicht auch schon stehen und wo es hingehen könnte, was Herausforderungen sind. Also die Rolle künstlicher Intelligenz in der Videoproduktion, das ist heute unser Thema. Und darüber darf ich mit einem absoluten Experten sprechen, der mir in echt gegenüber sitzt. Das ist in diesem Podcast selten geworden. Meistens sind die Leute mir dann doch zugeschaltet in diesem kleinen Kasten, der hier auch rechts von mir steht. Aber Albert Bozesan sitzt mir echt gegenüber. Darüber freue ich mich sehr. Er ist Creative Director AI Media bei Storybook Studios. Was das ist, darüber werden wir auch noch ein bisschen sprechen, wer das noch nicht weiß. Er ist ein Film-Urgestein, will ich jetzt nicht sagen, aber du kennst die Filmbranche auch schon in der Zeit, in der KI vielleicht noch nicht ganz so ein großes Thema war. Bist Storyteller, bist Autor, auch Schauspieler. Ich glaube, du kennst dich sehr gut aus in der Szene und kannst sehr gut beurteilen, wie die KI das Ganze verändern wird. Hallo Albert, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich in Person hier sein darf. Wenn man schon in München ist, dann kommt man vorbei.
Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Du bist schon versorgt mit Kaffee und mit Wasser und es kann losgehen. Lass uns einsteigen mit einem relativ aktuellen TED-Talk, den du an der Technischen Universität München gehalten hast. Es war, glaube ich, Ende letzten Jahres, November 2024. Und da hast du das Thema natürlich auch aufgegriffen mit dieser KI in der Medienproduktion. Und der Titel war The Surprising Way AI Makes Us More Human, also wie AI uns menschlicher macht. Da habe ich doch ein bisschen gestutzt erstmal. Wie kann denn eine Maschine uns menschlicher machen?
Auf sehr, sehr viele verschiedene Weisen. Also ich fand es in dem Talk mal spannend, diese Schwarz-Weiß-Denke, die wir leider häufig auch bei anderen Themen haben, zu hinterfragen, weil es gibt eigentlich zwei Arten Mensch gerade, die mir begegnen. Die Leute, die KI komplett ablehnen und sagen, die wird uns ersetzen und das ist ja nur Geldmacherei, Kapitalismus vom Feinsten und die Kreativität fällt vom Tisch. Und dann gibt's die anderen, die sagen, ja, das geht jetzt nur noch mit KI und das ist nur ein Werkzeug und hab dich jetzt nicht so, funktioniert ja wie Photoshop und ist nicht anders. Und das finde ich nicht hilfreich, wenn man wirklich nach Lösungen sucht und als Gesellschaft auch friedlich miteinander und kreativ miteinander umgehen möchte. Und dann habe ich von meinem Werdegang auch ein bisschen als Kreativer erzählt in dem Talk, wie ich mich auch gefühlt habe, als KI rauskam und hinterfragt hat, ob diese ganzen Sachen, die mir immer als im Kern menschlich versprochen wurden, jetzt tatsächlich doch von Maschinen erledigt werden können. Und die Antwort ist teilweise, wie es halt so oft ist. Das ist ein Spektrum am Ende. Und ich finde, KI ist momentan für Kreative am hilfreichsten als Sparringspartner. Also meine Lieblingsinteraktion mit Sprachmodellen, vor allem ChatGPT oder auch Claude von Anthropic, ist, sie zu bitten, mir Rückfragen zu meinen Ideen zu stellen. Damit ich noch die eigentlichen Gedanken haben kann. Und ich glaube tatsächlich, dass KI am meisten Impact bei individuellen Kreativen haben wird als Werkzeug, nicht unbedingt schneller zu sein bei denselben Konzepten, sondern mit denselben Ressourcen, denselben Kreativen größere Projekte umzusetzen. Also das ist unser Ziel gerade in Deutschland mit der Storybook Studios, dass wir endlich mal international mit den großen Fantasy-Science-Fiction-Spektakeln mithalten können, die natürlich bislang meistens nur in den USA überhaupt finanziell umsetzbar sind. Also wir werden jetzt, ich meine, einer unserer Eigentümer der Firma ist Matthias Schweighöfer, wir werden jetzt keine Schweighöfer-Komödien mit KI generieren.
Obwohl ihr ihn ja auch schon generiert habt, habe ich gesehen.
Richtig. Wir haben ihn mit Bastian Schweinsteiger verwechselt, wie Thomas Gottschalk auch. Sondern, dass wir halt diese ganzen Konzepte, die, glaube ich, auch jede Drehbuchautorin in der Schublade hat, endlich umsetzen. Mit den begrenzten Ressourcen, die wir ja in Europa haben.
Also der Sparringspartner und das effizienter Arbeiten ist natürlich da eine ganz wichtige Sache. Jetzt hast du Storybook Studios schon angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir relativ am Anfang darüber reden. Für die, die es jetzt nicht wissen, die uns zuhören. Was ist Storybook Studios und was macht ihr da genau und warum habt ihr das gegründet? Ich weiß gerade ehrlicherweise nicht mehr ganz genau, wann es war, aber das wirst du uns ja jetzt auch noch verraten.
Ja, das war schon 2023. Also ungefähr ein Jahr, nachdem die ersten Bildgeneratoren überhaupt verfügbar wurden, öffentlich. Damals 2022 waren sie noch nicht wirklich brauchbar, aber da hatte ich schon angefangen, sie zu verwenden, noch ein bisschen mehr für so abstrakte Kunst und habe dann aber schnell gemerkt, dass man damit Filmkonzepte bebildern kann. Ich war ja auch Autor zu der Zeit, bin ich immer noch, aber musste wirklich als Selbstständiger meine Konzepte verkaufen und auch eben mit viel Designaufwand das machen. Das hat die KI vereinfacht, das hat dann auch viele Produktionsfirmen dazu bewegt, zu sagen, hey Albert, magst du uns das nicht zeigen, uns mal beraten, wie wir das machen können? Und dazu gehörte unter anderem die Pantaleon Films, die für sowohl auch Streaming-Serien als auch viele Komödien in den Kinos verantwortlich ist. Und da haben wir nach wenigen Wochen gemerkt, also Tobias Huber, ein Producer bei denen und ich, wie gut wir uns auch kreativ verstehen und haben gesagt, hey, lass doch hier zusammen gleich ein Spin-off gründen von der Pantaleon Films, die sich mit KI befasst. Und zwar möglichst zu 100%. Einfach versucht, in jedem Produktionsschritt zu schauen, wie kann es das helfen, einfach diese großen Stories tatsächlich auf die Leinwand zu bringen.
Und jetzt macht ihr das seit also 2 Jahren ungefähr, vielleicht noch nicht ganz. Wir sind ja noch Anfang 2025. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ne? So, das ist ja so ein Credo, was du jetzt seit ein paar Jahren immer wieder hast, so dieses immer mit dem Ziel, die KI einzusetzen, halt mit wenig Ressourcen so viel wie möglich umzusetzen. Und am besten kann man das, glaube ich, verstehen, wenn man es mal an einem konkreten Projekt so ein bisschen durchexerziert, so was heißt das denn am Ende? Und da habt ihr vor einiger Zeit etwas gelauncht, was ich sehr spannend fand, eine Kurzserie sozusagen, also im wahrsten Sinne des Wortes, kurz, vollständig mit KI erstellt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ihr das angegangen seid, worum es geht, was ist das für ein Projekt und was ist die Idee dahinter?
Wir haben festgestellt, dass recht früh schon sogenannte Mood-Trailer machbar wurden mit KI. Als Kreativer, wenn man versucht, ein Konzept zu verkaufen, muss man natürlich machen, an ein Studio, an einen Distributor, erstellt man gerne aus existierenden TV-Serien und Filmen eine Art Preview von seinem Konzept, damit wenigstens der Look und der Feel vermittelt wird. Dann mit Hilfe von KI waren wir dann in der Lage, originäre Trailer zu machen, also wo die Figuren tatsächlich schon unsere Figuren sind, unsere Umgebungen, unsere Stories. Und das hat natürlich gleich den Vorteil, dass man das nicht nur intern pitchen kann, sondern auch veröffentlichen kann. Jetzt sind wir inzwischen einen Schritt weiter, unser Team ist auch größer geworden und wir haben uns überlegt, hey, lasst uns doch mal statt nur einen Teaser zu machen, versuchen wirklich ein Narrativ zu erzählen, vielleicht sogar eine ganze Staffel Fernsehen. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert, ob Leute sowas auch konsumieren würden, also extrem kurze Narrative, die versuchen wirklich viel Strecke zu machen, und haben festgestellt, hey, auf TikTok, auf YouTube gucken Menschen ganze Mainstream-Serien, die man eigentlich auf Netflix und Amazon gucken sollte, in sogenannten Recaps. Also extrem schnell zusammengefasst, teilweise ein richtig billiger KI-Erzähler noch drüber. Und das war dann quasi der Beweis, lasst uns doch versuchen, in diesem Format von Grund auf das gleich so zu schreiben, dass man nur die wichtigsten Momente hat, die Figuren vorstellt und innerhalb von einer Minute eine ganze 40-minütige Episode erzählt. Und das Resultat ist Previously On, kennt man ja schon von Recaps, wenn man Serien schaut. Das erste habe ich geschrieben, das heißt The Indigo Machine, und ist so eine 5-Episoden-Mystery-Serie, die in den 60ern stattfindet.
Als ich reingeschaut habe, ich war, obwohl ich ja dann auch sogar die Pressemitteilung dazu gelesen hatte und so ungefähr wusste, worum es ging, ich war trotzdem verwirrt erstmal, weil ich gehöre nicht zu den Leuten, die Serien auf YouTube in kurzen Zusammenfassungen schauen. Und das ist halt auch gleich so ein bisschen die kritische Frage, die da drin steckt, ne? Das gibt's dieses Nutzerverhalten, das habt ihr ja quasi eruiert und daraus dann ein eigenständiges Konzept gemacht, was eine coole Idee ist. Andererseits hat das natürlich auch die Gefahr, dass deepe Stories, dass Stories, die vielleicht auch Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, dass die immer mehr auf der Strecke bleiben durch sowas. Habt ihr das auf dem Schirm? Habt ihr das mit adressiert? Wie stehst du zu dieser Frage?
Ich hatte ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gehofft darauf, dass ich viele Kommentare bekomme, die sagen ja, hey, wo ist denn die ganze Folge? Ich will mehr, ich will wissen, wie das
ja, da, die Story darauf habe ich auch ein bisschen gewartet. Irgendwie.
Genau, das ist eigentlich super. Das hat ja auch wieder diesen Teaser-Charakter, damit Leute hooked sind. Wir nutzen ja im eigentlich absichtlich Storytelling-Methodiken Cliffhanger am Ende von jeder Folge, Hooks, in den ersten 2 Sekunden passiert eigentlich immer irgendwas, ein Autounfall, irgendwas explodiert. Und das wollen wir nutzen, diesen Effekt, um dieses Format eigentlich als eine Art Top-of-Funnel einzusetzen. Also wir können jetzt sehr günstig, intern, ohne Streamer, ohne Distribution, ganze Formate testen, mit dem gesamten Spannungsbogen, mit allen Figuren. Und wenn einzelne sehr gut funktionieren, haben wir schon den Social Proof, wir haben ein eingebautes Publikum und können das dann als ganze Serie pitchen gehen. Im Idealfall passiert das jetzt mit einem von 4 Formaten, mit denen wir launchen werden, und ist dann quasi nur Schritt 1 von vielen.
Das ist ja generell die Frage, glaube ich, mit der du dich ja auch sehr viel beschäftigst, ne? Diese KI, wir haben das Wort Sparringspartner schon benutzt heute, wir haben natürlich diese Unterstützung im Alltag durch die künstliche Intelligenz, im Austausch mit ChatGPT und so weiter. Jetzt bist du ja auch von Hause aus ein Storyteller, ein Autor, ein Geschichtenerzähler, und jetzt kommt diese KI. Ihr habt das jetzt mit dem aktuellen Projekt natürlich auch schon versucht, aber die allgemeine Frage dahinter ist ja, inwieweit steckt das Potenzial in der künstlichen Intelligenz, das damit Narrative zu entwickeln, Geschichten aufzubauen, wie sie ohne KI vielleicht gar nicht möglich wären?
Ich glaube, die KI ist am nützlichsten bei allen Schritten, nachdem das Narrativ existiert. Also ich habe jetzt noch keine KI gefunden, die mir eine richtig tolle Story schreiben kann. Vor allem nicht, wenn es über eine Zusammenfassung hinausgeht. Ich kann mir eine tolle Serie pitchen lassen, aber am Ende ist das Drehbuch vom Menschen am besten, muss ich einfach sagen. Und vor allem ist da auch nicht viel gespart. Gerade AutorInnen arbeiten alleine, arbeiten oft auch relativ schnell. Da ist jetzt auch kein Geld zu sparen. Ich fände es falsch zu sagen, da müssen wir jetzt die KI draufwerfen, über diesen Sparringspartner-Effekt hinaus. Ich glaube, am meisten bekommen Leute wirklich Unterstützung und eigentlich Superkräfte, die sich schon im Storytelling und im Filmemachen auskennen. Also nur weil es jetzt schneller geht, heißt es nicht, dass wir im Team jetzt alle AI-Experten sind, sondern wir haben VFXler, wir haben Producerinnen, Autorinnen, die schon seit, wir haben es mal ausgerechnet, also es gibt auch Leute im Team, die über 20 Jahre im Filmgeschäft sind und jetzt mit KI halt einfach nur effizienter wurden.
Ja. was sagen die so? Sehen die das auch so, dass sie effizienter geworden sind? Oder gibt es da auch immer noch diese berühmten Vorbehalte? Du hast ja am Anfang drüber gesprochen und es gibt eigentlich größtenteils, übrigens auch meine meine Beobachtung, die voll dieses voll geil finden und die sagen, ja, mehr davon, und die anderen sagen, Bob, gib mir bloß weg damit, mit dieser KI. Ich schreibe meine Drehbücher, ich mache meine Filme und das soll so bleiben, auch ohne Maschine im Hintergrund.
Also ich habe auch schon mit einem Autor ganz konkret gesprochen, vor 2 Jahren schon in Kitzbühel auf einem Panel, der hat Das Boot geschrieben, also die Neuauflage von Das Boot, der hat KI damals schon verwendet. Okay. Also es gibt auch erfahrene Menschen, die KI für sich nützlich gemacht haben. Bei uns im Team sind auch alle positiv gestimmt, ich meine, sonst wären sie auch, glaube ich, nicht bei uns. Wobei wir uns auch schon externe Beratung reingeholt haben, zum Beispiel im Animationsbereich mit unserer Serie Space Vets kam jemand, der seit Jahrzehnten in Animation arbeitet, um uns mal den Kopf zu waschen, absichtlich, so, hey, mach das mal kaputt, diese Idee. Und der hat dann auch wirklich sehr objektiv das Ganze analysiert. Natürlich bei manchen Aspekten waren wir naiv, ganz klar, so, hey, euer Production Design zum Beispiel, die sind halt nicht einheitlich, die Figuren. Solche Aspekte beweisen, dass man auf jeden Fall noch diese Erfahrung braucht. Aber ich glaube, auch die Kritischen haben immer eine bessere Meinung, eine sinnvollere Meinung gehabt, wenn sie es probiert haben. Es gibt Leute, die verwenden es, sagen, ist nichts für mich oder da hakt's noch. Das ist aber die gesündere Einstellung, finde ich. Also ich halte wenig von Leuten, die sich seit Jahren inzwischen auf Bühnen stellen und sagen, ohne mich, weil, ja, sorry, also ein bisschen fundiert sollte man schon sein.
Ja, absolut. Und ich glaube, also das ist ja auch jetzt nicht so, dass KI-generierte Videos oder auch Unterstützung in der Videoproduktion, dass das irgendeine Art von Zukunftsmusik ist. Es findet ja statt, es ist ja real, es ist ja gratis, das sehen wir an so Beispielen, wie wir ja auch heute schon besprochen haben. Und deswegen einfach so diese allgemeine Frage, wo siehst du so aktuell, also wir bleiben mal wirklich so based im Hier und Jetzt, die größten Anwendungsfälle oder die wichtigsten Anwendungsfälle für KI in der Videoproduktion? Und da gucken wir mal auf die ganze Kette.
Also eigentlich dort, wo wir auch angefangen haben, da sind wir inzwischen ein bisschen weiter, aber im Pre-Production-Bereich ist es schon 100% im Einsatz. Also für Pitches reicht es absolut, Bebilderung von Konzept-Booklets, auch in der Trailer-Erstellung. In der eigentlichen Produktion würde ich es zur VFX stellen, also eigentlich Postproduktion. Da ist es auch schon nützlich, sogenannte Matte Paintings, also Hintergründe, die eher statisch sind. Im statischen Bildbereich ist es angekommen als wertvolles Tool und wird auch schon weltweit eingesetzt. Im Bewegtbild haben wir inzwischen auch schon ein paar Shots gemacht für Kinofilme. Ohne Menschen, muss ich ganz klar sagen. Außer im Deepfake-Bereich. Also Deepfakes gibt's ja auch schon seit guten 6 Jahren im Open-Source-Bereich und sind brauchbar für Kinoanwendungen. Ist ja auch KI. Stimmen, also Stimmen verstellen. Da kann zum Beispiel ein Sprecher gleich ein ganzes Ensemble sprechen. Ethische Bedenken beiseite erstmal, aber technisch ist es absolut möglich und wird eingesetzt. Und ja, der Rest wandelt sich natürlich rasant. Also bis dieses Interview draußen ist, kann es sein, dass es schon viel, viel weiter ist, obwohl es nur um wenige Wochen geht.
Ja, das ist ja also grundsätzlich die Frage, ne? Also diese rasanten Entwicklungen in diesem Bereich, die kann man ja in so einem statischen Medium wie dem Podcast fast gar nicht abbilden. Wie bleibt man da so up to date eigentlich?
Wir haben das große Glück, dass wir uns Vollzeit damit beschäftigen. Ja. Also ich glaube, es wäre keine Übertreibung, wenn wir mindestens ein Drittel unserer Zeit damit verwenden, einfach neue Dinge zu testen und zu bewerten. Das tun wir auf Discord vor allem. Da gibt's Communities, die eigentlich nicht schlafen. Das ist natürlich auch der große Vorteil, wenn es international ist.
Ja, klar.
Nachts kommt dann immer irgendwas aus China oder Amerika. Reddit ist viel. Und auf LinkedIn gebe ich die Information dann meistens weiter, dann ist sie aber schon ein paar Tage alt.
Aber ich glaube, für so eine Community hier natürlich trotzdem ganz hilfreich. Ich finde es sehr interessant. Wir hatten vor ein paar Wochen den Kollegen Jim Sengel ja auch hier im Podcast. Da ging es um DeepSeek und die ganze Geschichte, der das dann auch schon erzählt hat. Ne? Also gute Informationsquelle, einfach Discord, YouTube, einfach da irgendwie den Experten aus den USA, aus China irgendwie zuzuschauen, wenn neue Dinge kommen. An was kannst du dich so als letztes erinnern, wo du gedacht hast, boah, Das überrascht sogar mich, Albert, der sich fast 24 Stunden am Tag, außer wenn er schläft vielleicht, mit künstlicher Intelligenz beschäftigt.
Kling. Also okay. Das Online-Tool Kling, das ist aus China. Es ist formell eigentlich ein sogenanntes Image-to-Video-Tool. Also man gibt ein statisches Bild ein, das man anderweitig erstellt hat, und das wird dann mit einem Prompt animiert. Als ich das erste Mal einen langen Prompt jetzt für dieses Previously On-Projekt eingegeben habe, wo ich einen Mann animieren wollte, der lacht erstmal, weil er gerade einen Scherz gerissen hat. Dann klopft es an der Tür und er schaut überrascht zur Tür. Mhm. Der Prompt war auch entsprechend lang. Und dann hat das im ersten Versuch perfekt gemacht. Also mehrere Emotionen innerhalb von 10 Sekunden. Ich würde es als eine Art Schauspiel bezeichnen. Jetzt kein professionelles Schauspiel, aber es war überzeugend genug. Und dann kam noch der Lip-Sync hinzu. Das heißt, ich habe noch eine Audiodatei hochgeladen, wo ich das seine Worte eingesprochen hatte. Und dann wurde der Mund auch sehr überzeugend bewegt.
Mhm. Und das Tool habt ihr benutzt auch für das aktuelle Projekt?
Ja, ist eins von vielen, aber ja, das ist dabei.
Wie viele Tools sind da so in Einsatz bei so einem bei so einem Projekt? Was ich natürlich auch verlinken werde in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen, während Albert ein bisschen überlegt.
Es sind sehr viele. Also im Grunde haben wir alle Tools, die Mainstream sind und ein paar, die nicht Mainstream sind, die wir meistens dann lokal in unserer AI-Farm verwenden. Die üblichen Verdächtigen, also Runway ist dabei, Minimax, Kling, Luma, Pika haben wir nicht verwendet, aber es ist auch interessant. Und 11 Labs für die Stimmen ist immer noch unangefochten.
Ja, das kann ich bestätigen. Damit arbeite ich auch, das kenne ich auch. kommen wir mal so zu so einem Thema, was auch immer wieder aufkommt, wenn es darum geht, künstliche Intelligenz erzählt Geschichten oder wird in Storytelling eingesetzt. Das ist die berühmte Personalisierung von Inhalten. Das könnte ja in letzter Konsequenz bedeuten, dass irgendwann wir an einen Punkt kommen, wenn diese Entwicklungen so weitergehen, wie wir sie gerade erleben, dass eventuell jeder so seinen eigenen Spielfilm sich anschauen kann. Für wie realistisch hältst du solche Szenarien?
Technisch absolut machbar. Ist jetzt schon in den Anfängen. Also man kann bereits auf diversen Plattformen einen Prompt eingeben und es kommt ein Film raus. Das ist dann meistens eher so ein Kinderanimationsprojekt oder sowas. Aber man merkt, dass das in wenigen Jahren schon Serien sein können. Ich halte aber wenig davon an sich, weil dieser ganze kulturelle Aspekt wegfällt. Ja. Also ich gehe ja meistens ins Kino, weil mir jemand einen Film empfohlen hat. Ich schaue eine Serie, weil jemand sie mir empfohlen hat und ich am nächsten Tag im Büro in der Küche drüber reden kann. Wenn wir dann alle, keine Ahnung, uns selbst in einem Action-Adventure-Film geschaut haben oder in einer Romance oder so, davon will ja keiner hören. Das ist wie Leute, die von ihren Träumen erzählen, wo man einfach nur höflich nicken kann. Fände ich sehr schade. Also das wäre keine Bereicherung, wenn das Mainstream-Unterhaltung wird.
Ja, ich glaube, sehr guter Punkt. Hätte ich jetzt auch noch eine Frage angeschlossen, aber du hast es quasi schon beantwortet. Ich meine, ein Ding, was uns kulturell ausmacht, ist ja auch so ein quasi kollektives popkulturelles Gedächtnis, ne, über Filme und Serien irgendwie sich gemeinsam auszutauschen, die eine gemeinsame Basis ja auch irgendwie sind für zwischenmenschliche Beziehungen am Ende ganz oft. Und ich glaube, wenn das verloren geht, dann geht uns wirklich ein Kern der Kult des kulturellen Zusammenlebens irgendwie verloren. Und natürlich ist das irgendwie spannend, was da möglich ist mit Personalisierung, sicherlich auch für einige Einsatz Feld auf jeden Fall interessant und brauchbar. Aber da kommen wir dann auch zu der Frage, und würde mich ein bisschen deine Einschätzung auch interessieren, wie du das so für dich oder für euch entscheidet. Nur weil Dinge technisch möglich sind, heißt das ja nicht, man muss sie auch unbedingt machen. Wie geht ihr mit der Frage um?
Ich glaube, das betrifft uns vor allem ethisch. Also wir haben auch eine AI Ethics and Bias Officer bei uns, Franziska Hansel, die sich nicht nur als Produktionsmanagerin bei uns betätigt, sondern auch gerne mal Dinge hinterfragt, technisch, aber auch im Prompting zum Beispiel. Theoretisch könnte man ja jetzt, um ein AI-Bild zu generieren, prompten, hey, das ist eine Fantasy-Serie, also in the style of Harry Potter and Game of Thrones, geht technisch, ob das rechtlich so erlaubt ist. Also man kann es jedenfalls gerade machen. An Tag 1 haben wir uns dagegen entschieden. Also wir haben einen Code of Conduct aufgesetzt, der uns das ausdrücklich verbietet. Also wir prompten keine Namen von KünstlerInnen ohne dessen Zustimmung oder geschützten Marken und Stories. Also wir nennen das eigentlich Clean Prompting, so gut man natürlich kann.
Ja.
Nur weil etwas im Datensatz drin ist, heißt es nicht, dass man das direkt anzapfen muss.
Mhm.
Das wäre so das eine. Im Deepfake-Bereich finde ich das auch sehr problematisch, dass diese Technologien öffentlich verfügbar sind. Mhm. Also ich bin auch ein Verfechter des EU AI Acts, auch wenn er natürlich unsere Aufgaben vor allem im Reporting oder in diversen Schulungen natürlich schwieriger macht, muss sowas beobachtet und gesteuert werden.
Hm. Hm, ja, absolut. Wie fand Matthias Schweighöfer das eigentlich? Jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich nehme an, ihr habt ihn um Erlaubnis gefragt, ja, natürlich, als er sich da so als Bastian Schweinsteiger gesehen hat.
Richtig, also wir haben ja mit Deepfakes ihn oder Gesicht getauscht mit Schweinsteiger, und sowohl er als auch Schweinsteiger wussten davon. Er hat es auch geteilt. Es ist auch, ich glaube, ein paar Wochen eines seiner Top-Videos gewesen auf Instagram. Das fand er schon witzig.
Mhm. von dieser lustigen Frage zu einer leicht kritischen. ihr habt auf eurer Homepage stehen, aber das hast du eigentlich gerade auch schon beantwortet, aber weil ich es irgendwie so wichtig finde, darüber zu reden. Offering experiences so vivid ist da zu lesen. You'll question what's real. Ist das so eine gute Idee? in Zeiten, wo wir ja sowieso damit leider ein bisschen strugglen, mit was eigentlich noch eine gemeinsame Realität sein könnte.
Die Kennzeichnungspflicht ist essentiell. Mhm. Leider ist das freiwillig, ehrlich gesagt. Also es wird manchmal automatisch erkannt, aber meistens muss man das Häkchen setzen. Mhm. Trotzdem, wenn man sich dran halten, sollte man sich dran halten. Ich sehe das wie Keanu Reeves, als der vierte Matrix-Teil rauskam. Mhm. Da hat er die Frage nämlich auch bekommen, weil eine sehr überzeugende Unreal Engine basierte Experience mit dem Film released wurde. Und da meinte er, im Bereich der Unterhaltung, ist das denn wichtig? Also ob jetzt etwas Fiktionales gedreht wurde oder gerendert wurde, ist ja dann am Ende egal im Bereich des Fiktionalen in der Unterhaltung. Wenn es darum geht, einfach Menschen Freude zu bereiten, coole Stories zu erzählen, ist mir die Art, wie es entstanden ist, relativ egal. Unter humanen Bedingungen selbstverständlich. Im politischen Bereich, ich meine, all die Werkzeuge sind ja genauso auch für Desinformationskampagnen verwendbar. War schon immer so, Photoshop. Ja. Stalin hat schon händisch Personen aus Fotos entfernen lassen. Natürlich kann man nicht verneinen, dass es jetzt deutlich einfacher geworden ist.
Ja.
Es freut mich ehrlich gesagt, dass wir nicht schon mehr sehen. Das lässt mich hoffen, dass wir nicht ganz so am Abgrund sind, wie man denken könnte. Sonst hätten wir ja schon viel, viel, viel mehr Deepfakes von World Leaders gesehen. Ja.
Ich glaube auch, was da teilweise an die Wand gemalt worden ist, so als vor ein paar Jahren das aufkam, das ist jetzt in der Härte nicht eingetreten, aber natürlich gilt es, das weiter zu beobachten. Was ja auch immer eine spannende Frage ist, wo wir in Deutschland so bei dem Thema eigentlich stehen. Ne? Du hast ja, man hat es gerade sehr schön daran gehört, als du Harry Potter ausgesprochen hast. Du bist ja in den USA aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin. Deswegen kennst du ja auch beide Märkte, beide Welten irgendwie ziemlich gut. Wenn du das mal so vergleichst, der Umgang mit KI oder auch der Blick auf KI, USA und hier in Deutschland, was sind da eigentlich so die Unterschiede?
Da habe ich sehr gute Nachrichten. Man hört ja immer, wie Deutschland hinterher hinkt und wir kritisieren uns ja besonders gut selbst.
Ja.
Deutschland ist in KI-Unterhaltung vorne mit dabei. Mhm. Also hier werden Modelle entwickelt, Black Forest Labs im Schwarzwald. Ja. Die zugrunde liegende Technologie hinter Stable Diffusion wurde hier in München entwickelt an der LMU von Professor Björn Ommer und Team. Also da halten wir mit und nicht nur mit, sondern entwickeln regelmäßig Neuigkeiten. Und ich finde, die Kreativbranche hier ist viel offener. Also in Amerika gab es Riesenproteste, teilweise auch nicht informierte Proteste und Fälle vor Gericht, die rausgeworfen wurden, weil sie gar keinen Sinn ergeben haben. In Deutschland liegt es, glaube ich, daran, dass wir ein kleinerer Markt sind. Wir kennen uns alle. Wir wollen größere Stories erzählen, als wir aktuell erzählen. Somit ist das Interesse viel größer. Auch jetzt mit den neuen Tarifverträgen, die mit dem Schauspielerverband, glaube ich, verhandelt wurden, sind technologieoffen und wurden auch viel schneller verhandelt als in den USA. Also das war schnell durch, auch mit einem schönen Passus, dass das halt alle 6 Monate nochmal angeschaut wird. Finde ich viel sinnvoller, als zu versuchen, jetzt festzusurren, was nächste Woche dann nicht mehr gilt.
Mhm. Woher kommt das denn dann? Das habe ich zum Beispiel jetzt im Zusammenhang, als die Entwicklung von DeepSeek irgendwie deutlich wurde, dann gab es ja auch immer wieder diese Stimmen und ich habe auch so Gespräche geführt, ja, wir werden da irgendwie zermalmen zwischen den KI-Riesen USA und China, wir kommen da gar nicht mehr mit. Jetzt sagst du, hier wird ganz viel geiler Scheiß gemacht, sage ich mal so in meinen eigenen Worten. Aber woher kommt denn dieser Pessimismus dann, frage ich mich.
Die Entwicklung der sogenannten Foundational Models ist extrem teuer. Ja. Also ein GPT, so ein Basismodell, auf dem man dann aufbauen kann, oder auch ein DeepSeek oder auch Llama von Meta, kostet im zweistelligen, nicht sogar dreistelligen Millionenbereich, um sowas aufzusetzen. Mhm. In China ist es günstiger, deswegen hat DeepSeek so in den Aktienmarkt geschlagen. Da können wir momentan nicht mitspielen. Mal schauen, was die EU jetzt macht. Inzwischen wird ja Geld zur Verfügung gestellt. Was wir aber können, ist die zugrunde liegende Theorie, also auf dem akademischen Niveau entwickeln. Da sind wir extrem gut drin. Das müssen wir eigentlich nur noch profitabel machen, also schauen, dass das nicht einfach dann von Amerikanern übernommen wird und umgesetzt wird. Ja. Da ist Nachholbedarf. Und worin wir gut sind, ist im Feintuning und in der Nutzung selber. Also die Kreativität, diese Werkzeuge anzuwenden, finde ich hier teilweise höher als in den USA. Mhm. Drüben hängen sie alle am technologischen Bereich und wir schlagen hier tatsächlich die Brücke zum Kreativen. Und das können wir auch selber machen. Also bei Storybook Studios trainieren wir keine Foundational Models, aber sehr viele sogenannte Feintunes, Low-Ranking Adaptations, um sie halt nützlich zu machen für die Nutzung im Film.
Was dann am Ende ja der Branche, für die wir hier ja unterwegs sind, natürlich auch mehr hilft und am meisten hilft, wenn man einfach konkrete Anwendungsfälle entwickelt. Und davon abgeleitet so die nächste Frage, die KI wird ja dafür sorgen, dass sich Berufsbilder ändern, hat sie schon. Und wenn wir da im Speziellen auf die Filmbranche schauen, welche Berufe sind denn da so, die sich am stärksten wandeln? Werden wir in Zukunft noch diese klassischen großen Filmteams an Filmsets, wird's diese klassischen Filmsets weitergeben oder nicht? Also wie schätzt du ein, wie wird sich das so ein bisschen, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne schauen, weiterentwickeln?
So eine Filmproduktion ist ja gewissermaßen wie so ein Wasserfall oder so eine Pipeline. Die Person, die die Idee hat, hat jetzt auch mehr Macht in der Umsetzung. Also unsere Producerin Kids and Family, Isabel Galfe, wenn sie eine Idee hat für ein neues Kinderkonzept, kommt sie inzwischen schon mit Bebilderung. Das war vorher nicht möglich. Und das ist ein unglaublicher Fortschritt. Also ich glaube, diese Ideengeberinnen und Geber, auch ein Drehbuchautor, der nicht bei uns arbeitet, dem ich einen Shoutout geben möchte, Marc Wachholz, der ist begnadeter Drehbuchautor, der hat nicht den VFX-Skill, den wir bei uns im Team haben, aber veröffentlicht ständig Trailer seiner Konzepte und ich bin mir sicher, dass ihn Leute darauf ansprechen und er viel mehr Reichweite bekommt durch die KI. Bei der großen Produktion in der Umsetzung, so am Set, glaube ich schon, dass wir eine Phase haben werden, wo Hybridproduktion viel schneller und günstiger wird, also wie beim Mandalorian oder auch bei, nicht bei Dark, sondern 1899, die Nachfolgeserie, dass man diese LED-Wände nicht mehr komplett mit perfekten 3D-Umgebungen bespielen muss, sondern mit KI-generierten Hintergründen. Da sind wir auch am Testing gerade, also wir sind nicht nur in der puren KI-Generation, sondern drehen auch, weil natürlich das Schauspiel von echten Menschen deutlich besser ist und da auch eine Star Power dahinter ist, die im Marketing auch sehr viel wert ist, darf man alles nicht vernachlässigen. Ja. DOPs, also Kameraleute, können auch schon früher, glaube ich, einsetzen, indem sie einfach Bilder prompten, die so aussehen wie ihre Pläne. Die müssen also nicht an der Kamera und in der Lichtsetzung dann reinkommen, sondern können auch schon viel früher interagieren mit dem Autor, mit dem Regisseur zum Beispiel. Wo ich schon glaube, dass die Aufruhr berechtigt ist, ist im Sprecherbereich für so normale Produktionen, also Audio-Guides, wo ich ja auch viele Aufträge mache, Erklärvideos in dem Bereich, wo es jetzt keine Promi-Stimme ist oder irgendeine krasse Werbestimme, da klingen die KIs schon sehr, sehr gut und so viel Varianz in der Emotionalität muss man jetzt meistens nicht einbringen. Da finde ich es gut, dass 11 Labs zum Beispiel dafür zahlt, Stimmen zu lizenzieren. Ja. Da ist meine zum Beispiel auch verfügbar und da kriege ich halt monatlich Geld von Aufträgen, die ich nie aufnehmen musste, was eigentlich ganz cool ist.
Also sehr gut. Auch da der Tipp, glaube ich, 11 Labs ist, macht das schon recht gut, das stimmt. Aber die Frage, du bist gerade so ein bisschen drüber gehuscht, die Schauspieler, die menschlichen sind ja schon besser und so. Mhm. Und dann auf der anderen Seite heißt es natürlich immer, auch von Experten, mit denen ich so spreche, wir sind immer noch am Anfang dieser KI-Entwicklung, was sicherlich auch stimmt. Das habe ich bei eurem Projekt zum Beispiel gedacht, bei Previously On. Natürlich, also das ist alles, sieht alles sehr beeindruckend aus. Die Story ist cool, aber die Emotionen im Gesichtern der KI-generierten Menschen so, eher so vage angedeutet, würde ich sagen. Ja. Aber das kann sich ja auch ändern, oder?
Ja, also ich glaube, was man nicht unterschätzen kann, ist, wie limitiert wir darin sind, eine Performance in reiner Textform vorzugeben. Also wir verwenden ja auch nicht nur Textprompting, um unsere Bilder zu generieren. Es gibt auch sogenannte Control-Nets, wo wir zum Beispiel Posen vorgeben können, grobe Räumlichkeiten, dass wir sagen, okay, da muss eine Wand sein, da muss eine Tür sein und so weiter. Deswegen glaube ich, dass sich das Schauspiel schon wandeln könnte Richtung Motion Capture. Also der Schauspieler Andy Serkis zum Beispiel, der ist ja meistens gar nicht zu erkennen in seinen Filmen, aber der spielt Schimpansen, Monster, Gollum hat er zum Beispiel gespielt. Also könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich jetzt als Schauspieler anfangen müsste, dass ich mich damit befasse, wie kann ich auch Rollen spielen, die vielleicht nicht so aussehen wie ich, weil ich beim Previously On zum Beispiel alle Stimmen selber gesprochen habe, klingen aber nach jungen Frauen, alten Frauen, Männern, alten Männern. Also das ist das Potenzial natürlich für einzelne Schauspielende viel größer, weil sie mehr Rollen annehmen können. Aber klar, können dann alle noch Schauspielern. Kann natürlich auch sein, dass die Bühne wieder dazu gewinnt, weil Leute keinen Bock haben auf nur KI-generierten Content. Also ich hoffe, das Berufsbild bleibt bestehen.
Ja, es auch da, ne, exakt die gleiche Frage, glaube ich, wie bei den personalisierten Filmen, diesen hyperpersonalisierten Filmen, die technisch denkbar sind. Ich meine, auch Schauspieler sind ja Teil eines popkulturellen Diskurses und wenn das dann wegfällt, glaube ich, auch da wird etwas fehlen. Aber klar, das wird sich vielleicht ausdifferenzieren, ne? Also auch da gibt's ja Stimmen, die sagen, wir werden vielleicht den nächsten Markt haben für KI-generierte Dinge, aber auch so quasi eine Art Gütesiegel. Da hier spielen noch echte Menschen mit in diesem Film. Schaut es euch an. Es bleibt auf jeden Fall spannend, glaube ich, wie sich das so ausdifferenzieren wird, die ganze Geschichte. Wir kommen langsam zum Schluss. Es ist immer ein bisschen schwierig natürlich so sagen, ich gebe euch jetzt mal einen Tipp und so. Es kann ja auch ein Zeigefinger sein. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wenn du Medienschaffenden beim Umgang mit oder gerade im Videobereich Tipps, sagen wir mal 3 vielleicht, wenn es nur 1 oder 2 wären, auch egal, aber wir haben ja hohe Ansprüche hier. Welche 3 Tipps wären das?
Also fundamental bleibt die Story. Ich glaube, die erfolgreichsten KI-Filmemachenden werden auch am Skript die meiste Zeit verbringen. Robert McKee's Story, das Buch, muss man in- und auswendig können. Dann eher im KI-Bereich. YouTube-Tutorials gibt's, also man kann sich eine ganze KI-Ausbildung online beschaffen, wenn man den richtigen Leuten folgt. Curious Refuge kann ich empfehlen. Für die haben wir auch einen KI-Animationskurs produziert, aber die haben auch AI-Filmmaking-Kurse und so weiter. Die sind im Profibereich, kosten auch Geld, aber ich kann sie auch wirklich persönlich ans Herz legen, selbst wenn ihr nicht unseren Kurs macht. Also es entwickeln sich auch wirklich Weiterbildungen in dem Bereich. Und als 3. Tipp einfach ausprobieren. Also versuchen, so viel wie möglich damit zu arbeiten, weil es wird nicht verschwinden, es wird nicht verboten. Die ersten komplett ethisch trainierten KI-Modelle sind auch schon verfügbar. Also das Argument wird in Zukunft nicht mehr existieren.
Okay. Das ist eine Aussage. Ganz zum Schluss noch der Grund, auch ein Grund, warum du hier bist, ist ja, weil wir dich am 1. April bei unserem Special, unserem Event-Special Future Video auf der Bühne sehen werden. Vielleicht nur so ein ganz kleiner Teaser. Worüber redest du denn da so?
Ist immer schwierig zu sagen im Voraus, weil sich ja alles immer ändert.
True.
Ich werde, glaube ich, einen Überblick geben davon, was momentan möglich ist in verschiedene Stilrichtungen. Wir sind im fotorealen Bereich unterwegs mit Previously On, im Kinderanimationsbereich mit Space Vets und ich werde in einer Viertelstunde so viel wie möglich reinpacken, dass Leute sehen, okay, wow, das hat ja tatsächlich Potenzial, vielleicht sollten wir uns das mal angucken. Ja.
Also dann da auch natürlich vieles, worüber wir heute gesprochen haben, dann nochmal auch mit Bildern unterstützt, in dem Fall, was wir hier im Podcast ja nicht haben. Aber darauf könnt ihr euch freuen und wenn ihr das und andere Sachen natürlich auch nicht verpassen wollt, kommt vorbei auf unserer Homepage medientage.de, da gibt's die Tickets, da könnt ihr euch anmelden für Future Video am 1. April, unter anderem mit Albert Bozesan, der heute bei uns zu Gast war und einen wilden Ritt haben wir unternommen durch die Möglichkeiten und Herausforderungen von künstlicher Intelligenz in der Videoproduktion. Lieber Albert, vielen, vielen Dank.
Danke, Lukas.
Und der guten Ordnung halber zum Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.